Denn die ehemalige
Außenministerin
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 9. August, und ich begrüße alle zu recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir heute wieder zugeschaltet aus einem kleinen Dorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen schönen Freitagmorgen, Frau Kneißl.
Einen wunderbaren guten Morgen auch Ihnen, lieber Flavio von Witzleben. Sie sind heute in Frankfurt am Main, haben Sie mir gesagt.
Ich bin heute, genau.
Frankfurt an der Oder finde ich schöner.
Wir haben gerade schon drüber gesprochen, Frankfurt an der Oder, die Stadt, aus der Heinrich von Kleist kommt. Dort waren Sie auch mal zugegen, vor einigen Jahren, hatten Sie mir gerade erzählt. Ist schon ein bisschen was her, 2011 war es, glaube ich. Ja. Ich bin aber in Frankfurt am Main in einem Hotel, das in wenigen Tagen schließen muss, weil der Eigentümer Iraner ist und es auf die Sanktionsliste der USA gesetzt worden ist und weshalb jetzt dieses wirklich schicke, elegante, historische Hotel im Herzen von Frankfurt, früher mal Kempinski gewesen, jetzt bis am Sonntag, bis 9. August, den Betrieb einstellen muss. Alle Mitarbeiter werden gekündigt und hier ist wirklich in diesem Hotel, es ist eine merkwürdige Stimmung, und es ist doch bezeichnend für die Zeit, in der wir leben. Und ja, Frau Kneißl, wir haben heute für unsere Folge wieder viele spannende Themen, mit denen wir uns beschäftigen werden. Wir werden natürlich darüber sprechen, was gerade dort an den Außengrenzen Europas in Ceuta geschehen ist in den vergangenen Tagen. Unsere Zuschauer werden es mitbekommen haben, der Ansturm von Migranten, über 60.000 Menschen sollen es gewesen sein, die spanische Exklave anvisiert haben. Aber wir werden auch darüber sprechen, was sich rund um die Verhandlungen in der Straße von Hormuz ergeben hat, was dort der aktuelle Stand ist. Aber wir werden natürlich auch einen Blick werfen hier nach Deutschland zu einem bizarren Drohnenzwischenfall in Leipzig, wo man sich sofort einig war, dass Russland dahinter steht. Auch darüber werden wir sprechen. Aber zunächst, Frau Kneißl, Sie haben mir berichtet, Sie waren diese Woche wieder im Zentrum der Finsternis in Moskau zugegen. Also wie waren Ihre Tage und wie war es in der Hauptstadt der Russischen Föderation?
Ja, vielen Dank. Es war für mich eine angenehme Abwechslung. Ich war jetzt fast 3 Wochen durchgehend hier auf dem Lande und ich habe es genossen, vor allem wirklich als eine Auszeit von der Baustelle. Und wieder schönes Gewand tragen, andere Schuhe als Gummistiefel. Also das ist dann, diese Abwechslung genieße ich, wenn es nach Moskau geht. Und ich habe mich mittlerweile an diese Fahrten gewöhnt. 5 Stunden ist okay. Ich bin am Mittwoch los. Nein, heute ist Freitag. Ja, Mittwoch bin ich los. Und hatte dann am Abend einige Interviews bei RT. Ich war wieder mit den arabischen Kollegen auch im Gespräch. Ich bin immer gerne im arabischen Newsroom vom RT. Ist ein bisschen wie ein kleines Damaskus oder Kairo. Die hatten übrigens eine sehr interessante Frage rund um Verlust des Schutzstatus ukrainischer Wehrdienstverweigerer oder Flüchtlinge insgesamt. Darüber können wir vielleicht nachher noch sprechen. Und hatte dann am nächsten Tag noch 2 andere Interviews und einige Termine. Moskau ist angenehm im August, so wie auch Paris. Es ist ein bisschen leer. Ja. Also es sind Touristen unterwegs. Es waren sehr viele Touristen aus Indien, aus dem arabischen Raum, im Stadtzentrum. Und aber wer es sich zeitmäßig leisten kann, geht gerne aufs Land außerhalb von der großen Stadt. Und das spürt man dann auch im Straßenverkehr. Also es ist angenehmer, durch Moskau im August zu fahren, als jetzt im September oder Oktober oder Gott bewahre vor Weihnachten. Und war eine angenehme Auszeit. Und anders als das vielleicht die österreichischen Schreiberlinge derzeit kolportieren und sich wieder mal überschlagen mit TikTok-Videos und anderen Breaking News. Kneißl zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück, weil Karin Kneißl hat ihren Telegram-Kanal geschlossen. Nein, Karin Kneißl gibt es weiterhin und sie nimmt auch am öffentlichen Leben teil.
Nämlich genau hier in diesem Podcast.
Unter anderem, genau.
Wo wir Woche für Woche darüber sprechen werden, was geopolitisch auf der Welt geschieht. Und ich würde sagen, wir legen auch mal gleich los, denn der Iran hat jetzt diese Woche erklärt, dass die Verhandlungen mit Oman über die Straße von Hormuz, sie befinden sich in der Endphase. US-Präsident Donald Trump hat gesagt, dass ein Abkommen noch in dieser Woche verkündet werden könnte. Voraussichtlich wird das Abkommen jedoch davon abhängen, dass die USA ihre Blockade iranischer Häfen aufheben. Die Trump-Regierung hatte bislang auch jede Vereinbarung ausgeschlossen, die Irans Kontrolle über die Meerenge festschreiben würde. Iran besteht darauf, künftig zumindest teilweise die Kontrolle über die Straße von Hormuz zu behalten und lehnt eine Rückkehr zum früheren Status als frei zugängliche internationale Wasserstraße ab. Das vorgeschlagene Abkommen jetzt zwischen Iran und Oman, das würde Teheran die Kontrolle über Schiffe übertragen, die über die Straße von Hormuz in den Persischen Golf einfahren. Das wurde jetzt am Mittwoch berichtet. Es wäre einer der bislang größten Zugeständnisse an Iran. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums erklärte jetzt, dass es eine gemeinsame Erklärung zwischen Iran und Oman veröffentlicht werde, sofern bestimmte Parteien diesen Prozess nicht behindern. Die Anspielung, Frau Kneißl, ist, glaube ich, klar, wer damit gemeint ist. Trump wurde jetzt am Dienstagabend auch von Reportern zu einem Bericht der Nachrichtenseite Axios befragt, wonach bereits am Mittwoch eine Ankündigung zur Straße von Hormuz erfolgen könnte. Und er sagte, es könnte passieren, morgen oder übermorgen. Es wurden große Fortschritte gemacht. Ja, Frau Kneißl, wie nah stehen wir da vor einer Einigung und wer sitzt da in den Verhandlungen Ihrer Ansicht nach am längeren Hebel?
Der Iran. Der Iran hat das Heft in der Hand. Der Iran ist Themenführer. Und wenn wir das wirklich jetzt nur ganz kurz herunterbrechen und nicht auf die Details eingehen, vor dem 28. Februar dieses Jahres, vor diesem israelisch-US-Angriff auf den Iran, war die Wasserstraße mautfrei befahrbar, eine internationale Wasserstraße. Und das hat sich nun schlagartig geändert. Der Iran hat in Gesprächen mit dem Oman diese beiden Staaten sind die Küstenstaaten. Der Iran betrachtet die Straße von Hormuz als eine nationale Wasserstraße. Und während der Oman weiterhin daran interessiert ist, dass das Seerecht zur Anwendung kommt und hier mautfrei passieren, also alle die freie Durchfahrt, also Innocent Passage, wie es im Englischen heißt, freie Durchfahrt, hat der Iran hier, setzt sich durch mit einer Kontrolle und einer Maut. Der Oman schlägt vor, 3% des jeweiligen Frachtgutes zu beziffern für eine derartige Mautgebühr. Der Iran schlägt vor 5-7%. Also da wird man sich noch näher kommen müssen. Vielleicht bleibt man bei 4 oder 5% stehen. Aber das sind die Gespräche zwischen dem Sultanat Oman und der Islamischen Republik Iran. Vor dem 28. Februar, wie gesagt, zahlte niemand eine Maut. Und das ist das Ergebnis dieses, wenn ich diese vielfach verwendete Formel nehmen kann, die wir im Diskurs ständig hören, dieses unprovozierten, völlig unprovozierten Angriffskrieges der USA auf den Iran. Das ist das Ergebnis. Und ich sage hier seit Monaten in unseren Gesprächen, es geht schon lange nicht mehr um das Urananreicherungsprogramm, um das Atomprogramm, um die Nuklearforschung im Iran. Das war eines der Themen, das die USA natürlich auch sozusagen im Köcher hatten. Aber das hat sich schon lange verabschiedet, dieses Thema. Es geht nur mehr um die Straße von Hormuz. Und daher, hier sitzt der Iran am längeren Ast und die USA schauen in gewisser Weise durch die Finger. Man bemüht sich jetzt um Alternativrouten über die arabische Halbinsel, aber auch da gibt es große Stolpersteine, nämlich in Gestalt der Houthi-Kontrolle über Bab el-Mandab, wo seit Jahr und Tag es zu Kampfhandlungen kommt und zu Piraterie. Also der Schiffsverkehr, der internationale Frachtverkehr hat große Probleme. Und vielleicht kurz zur Erinnerung, dieses Memorandum of Understanding von Mitte April, das die Iraner mit den USA unterzeichnet hatten, einer der Bullet Points, einer der Schlagworte, es waren ja wirklich nur Überschriften, war im Gleichklang mit den arabischen Golfstaaten würde der Iran und mit internationaler Vermittlung eine Lösung für die Straße von Hormuz erarbeiten. Nun sind die arabischen Golfstaaten in dieser Abmachung in keiner Weise eingebunden. Also es machen sich der Iran und der Oman aus und stellen dann die anderen in gewisser Weise vor fait accompli, vor vollendete Tatsachen. Wie sich das wirklich umsetzen lassen wird, ist noch viel zu früh zu sagen. Aber um Ihre Frage nochmals zu beantworten, der Iran sitzt am längeren Ast.
Der Iran sitzt am längeren Hebel und das ist wirklich eine Geschichte, die dieser Krieg schreibt, der wahrscheinlich auch in die Geschichtsbücher eingehen wird, dass der Iran dort unprovoziert, wie Sie sagen, vollkommen unprovoziert angegriffen worden ist und mittlerweile in den Verhandlungen den Ton angibt. Und ja, Frau Kneißl, wir schauen mal noch, was sich jetzt auch diese Woche wieder zugetragen hat, denn Israel hat jetzt am Mittwoch mehrere Ziele im südlichen Libanon angegriffen. Es war die schwerste Bombardierung seit dem Waffenstillstand Anfang Juni. Die Angriffe fanden statt, während israelische und libanesische Vertreter in Rom unter US-Vermittlung derzeit verhandeln. Israel hat dabei mehrere Ziele im südlichen Libanon angegriffen. IDF behauptet, also das israelische Militär, sie behaupten, sie haben auf einen krassen Verstoß der Hisbollah gegen den Waffenstillstand reagiert. Die Miliz habe versucht, israelische Kräfte anzugreifen. Zuvor haben auch zahlreiche Medien berichtet, dass zwei israelische Soldaten bei einer Explosion in einem präparierten Gebäude ums Leben gekommen seien. Die ersten Todesfälle unter israelischen Truppen im Libanon, auch jetzt seit Ende Juni. Gleichzeitig fand die siebte Gesprächsrunde in Rom statt und sie wurde auf Israels Wunsch hin vorzeitig beendet. Israelische Medien zufolge warf der israelische Botschafter in den USA der libanesischen Delegation vor, wiederholt falsche Informationen an die Presse weitergegeben zu haben. Die Gespräche, sie sollen jetzt dennoch fortgesetzt werden. Frau Kneißl, wie beobachten Sie diese Eskalation? Was steht da Ihrer Ansicht nach dahinter?
Ich betrachte es nur mit Grauen. Wie viele unserer Zuseher wissen, habe ich im Libanon einige Jahre gelebt, unter anderem eben auch, als ich Österreich verlassen hatte. Ich bin dem Land, ich bin den Menschen ewig dankbar für die Möglichkeit, dass ich dort Papiere bekam und dass ich in Sicherheit leben konnte, was ich in Europa nicht mehr hatte. Übrigens ganz kurz zur Anmerkung, ich habe erfahren, dass mein Haus wieder von Vandalen attackiert wurde in Österreich. Also die Vandalenangriffe, die waren, als ich noch dort lebte, die Anpöbelungen und Attacken auf der Straße. Also auch wenn ich dort nicht mehr lebe, das alles setzt sich fort. Und ich bin sozusagen froh, dass ich im Libanon in Ruhe leben konnte. Ich hatte das große Glück, dass ich trotz der damaligen massiven Wirtschaftskrise nicht in dieser Kriegssituation war, die dann mit Herbst 2023 einsetzte. Erinnern wir uns an Folgendes. Im Memorandum of Understanding kam der Libanon dreimal vor. Der Iran hat immer darauf bestanden, dass eine Waffenruhe im Libanon eine Conditio sine qua non, also eine unabdingbare Bedingung ist, damit man überhaupt dieses Memorandum of Understanding damals war ja geplant, in 2 Monaten weiter detaillierter erarbeiten würde. Ich rechne damit, dass es wahrscheinlich jetzt in absehbarer Zeit auch zu Schlägen gegen Israel kommen wird. weil das, was Israel macht, ist einfach ein völlig brutaler Vernichtungskrieg. Es werden, das ist nicht unbedingt in der westlichen Presse berichtet, aber es werden alte Ölbaumfelder, also da sprechen wir wirklich von Ölbäumen, Oliven, die Jahrhunderte alt sind, die werden ja entwurzelt. Es wird mit biologischer Kampfkriegsführung, wird die Umwelt vergiftet im Südlibanon. Es werden Spitäler in einem Fort angegriffen, Moscheen, Kirchen geschändet. Das ist nicht nur einmal passiert, das passiert systematisch. Und das heißt, die israelische Seite hat hier ganz klar weiterhin die Ambition, das Gebiet bis zum Fluss Litani und vielleicht auch darüber hinaus dauerhaft in Beschlag zu nehmen, so wie es die Israelis zwischen 1982 und Mai 2000 taten, als sie im Libanon diese sogenannte Pufferzone hatten, die aber dann zu einer Unsicherheitszone wurde. Und im Mai 2000 zog sich dann die israelische Armee quasi über Nacht zurück und der Libanon kam wieder zu seiner Südgrenze gegenüber Israel, die de jure nicht besteht, aber die de facto da ist und die, ich habe zu dieser Grenze meine Dissertation vor vielen Jahren geschrieben, schon auch besteht, wenn man die Wiener Vertragsrechtskonvention richtig einsetzt, was nämlich den Fortbestand von Grenzen auch bei Staatenänderungen eben impliziert. Aber das ist ein anderes Thema. Wir haben diese Greater Israel-Ideologie, die nicht nur einige Extremisten vertreten, wie ich das noch vor 30, 40 Jahren erlebte, sondern das ist mittlerweile Mainstream. Das geht auch bis in die Labour-Partei hinein. Also überall dort, wo einst die Stämme Israels laut biblischen Erzählungen siedelten, überall dort habe Israel ein Recht. Und das sehen wir also mit den israelischen Okkupationshandlungen in Südsyrien. Das sehen wir im Südlibanon und das sehen wir bedauerlicherweise in einer sehr, sehr brutalen Entwicklung nun auch immer mehr im Westjordanland, das sowieso zersiedelt ist und völlig zerrissen durch israelische Siedlungen, Siedlungsausbau, der massiv erfolgt, wo sich übrigens in vergangenen Jahren fast alle amerikanischen US-Präsidenten immer dagegen ausgesprochen hatten und dann auch gewisse Hebel versucht in Bewegung zu setzen. Das war auch ein George Bush, Senior und Junior. Das waren natürlich auch die Demokraten, die mit den Israelis da nie so gut konnten. Und da ist ein fortgesetzter Genozid im Gange. Ein fortgesetzter. Also nicht nur gegenüber den Palästinensern im Gaza, sondern wenn man die Lebensgrundlage von Menschen derart massiv und systematisch zerstört, landwirtschaftlich, wassermäßig, Infrastruktur und in einem Fort Zivilisten ins Visier nimmt, dann spricht man laut Völkerrechtskonvention von Völkermord, laut Völkermordkonvention von Völkermord. Und das wurde ja mittlerweile auch von einigen Rechtskommissionen als solches qualifiziert. Also das ist jetzt nicht eine anti-israelische Aussage, sondern das ist etwas, was wir mittlerweile von eminenten Juristen und Völkermordexperten auch entsprechend verifiziert erhalten.
Sie machen sich, Frau Kneißl, mit dieser Aussage hier nicht zur Antisemitin, sondern Sie bewerten, Sie schätzen nur das ein, was dort unten geschieht und das israelische Militär ist scheinbar darum bemüht und das zeigen diese Angriffe einmal mehr, die gängigen Konventionen, Vereinbarungen, Verhandlungen zu torpedieren. Das kann man nicht mehr anders bewerten. Frau Kneißl, lassen Sie uns auch gerne noch einen Blick darauf werfen, was jetzt in den vergangenen Tagen in Ceuta geschehen ist, in der spanischen Exklave. Dort sind nämlich schätzungsweise bis zu 60.000 Menschen, Migranten aus den nordafrikanischen Ländern, haben diese Exklave überrannt, gestürmt. Manche sprechen gar von einer Invasion. Das soll nach aktuellen Angaben zufolge auch über 70 Todesopfer gefordert haben. Die spanische Regierung, sie baut infolge dessen jetzt an der Seegrenze vor der Exklave eine schwimmende Barriere und geht massiv dagegen vor. Es finden vor Ort Demonstrationen statt von besorgten Bürgern. Die Polizei, die spanische Polizei, versucht, die Lage in den Griff zu bekommen. Italien hat jetzt auch darauf reagiert und hat das Schengen-Abkommen mit Spanien ausgesetzt. Die italienische Regierung teilte dabei mit, dass gezielte Grenzkontrollen für den Luft- und Seeverkehr eingeführt würden. Die Maßnahme gilt bereits seit dem 1. August für einen Monat. Und auch die iranische Botschaft in Nairobi erhebt schwere Vorwürfe. Der massenhafte Ansturm auf Ceuta sei kein Zufall gewesen. Sie beschrieb die Krise als eine Operation, die dazu diene, Spanien zu destabilisieren. Sie sei eine Operation, die von Washington und Tel Aviv organisiert sei und mit bestimmten benachbarten Behörden koordiniert wurde, um Spanien zu destabilisieren, so die iranische Botschaft in Nairobi. Und auch in Deutschland macht man sich große Sorgen, was das möglicherweise auch für Folgen in Deutschland haben könnte, dass die Menschen natürlich nicht als Ziel Ceuta haben, sondern Deutschland. Frau Kneißl, wie betrachten Sie da die aktuelle Lage?
Ich war im Jahr 1996 habe ich Melilla besucht. Ich habe damals in Madrid gearbeitet und hatte die Möglichkeit, über eine Bekannte, die mir diese Reise vorschlug, Melilla zu besuchen. Kurz zur Einordnung für unsere Zuseher. Ceuta und Melilla sind zwei spanische Städte, Exklaven. Ja. Es ist altes Kolonialerbe Spaniens seit dem 16. und 17. Jahrhundert. Konsequent unter spanischer Kontrolle auf marokkanischem Staatsgebiet. Marokko war aufgeteilt teilweise während der Kolonialzeiten in französische Einflusszonen, aber auch in spanische, protektoratsmäßig Kolonie. Also es war nie unter so einer massiven Kontrolle wie Algerien, das ja Teil des französischen Staatsgebiets war, aber es war unter französischer und spanischer Einflusszone. Und Ceuta und Melilla sind also fortgesetzt seit mehr als 4 Jahrhunderten spanisches Hoheitsgebiet, Kolonialerbe, wenn man so will. Ich habe damals Melilla im Jahr 1996 besucht und ich habe diesen Kurzbesuch noch in sehr intensiver Erinnerung, weil es war mir damals klar, wie nirgendwo anders ich das mehr dann danach an den sogenannten europäischen Außengrenzen gesehen habe, dieser Zusammenprall zwischen dem damaligen relativ hohen spanischen Wohlstand. Wir sprechen von Spanien vor dem Jahr 2008, also vor der massiven Wirtschaftskrise, die Spanien gewaltig beutelte. Das Spanien der 1990er Jahre, das ich erlebte, war eine ständige Fiesta, also Geld ohne Ende. Jeder nahm alles auf Pump auf, ob große Autos, ob Immobilien. Und das spiegelte sich teilweise auch in dieser Fiesta-Stimmung in den spanischen Exklaven wieder. Und Corte Inglés ist das Symbol für den spanischen Wirtschaftsaufschwung der 1990er Jahre. Das waren also diese Luxussupermärkte. Auch solche stehen natürlich in Melilla und Ceuta. Und ich erinnere mich auf der einen Seite eben dieser Luxus, diese Fiesta-Stimmung und auf der anderen Seite die damals, glaube ich, nur 6 Meter hohen Zäune. Und die andere Welt, ja. Und die Menschen standen ja damals auch vor diesen Zäunen. Die stand ja nicht weit weg. In der Folge wurden dann diese Zäune auf 12, auf 15 Meter erhöht. Ich sagte mir damals, funktionieren wird das so wirklich nicht. Also das nur als kurze Retrospektive meiner persönlichen Erlebnisse. Übrigens hat Spanien im Jahr 1995 gemeinsam mit Italien und Frankreich diesen Barcelona-Prozess in Gang bewegt, der auch darauf ausgerichtet war, die Menschen in Nordafrika in ihren Heimatländern sozusagen möglichst zu behalten über diverse Wirtschaftsprojekte und so weiter. Das hat alles nicht funktioniert. Wir sahen dann was passierte 2011, was passierte 2015. Jedenfalls, um jetzt hier kurz in die Gegenwart hineinzugehen, ich las eben auch verschiedenste Headlines, seltsamste Kommentare. Es waren die Russen, es waren die Amerikaner, es waren diese oder jene. Ich glaube, da würde ich mich einfach nur an gewisse kleinere Fakten halten. Es waren vielleicht WhatsApps, in denen gesagt wurde, Leute, die Spanier ermöglichen uns im Moment Aufenthaltstitel, also dieses Legalisierungsprogramm der illegalen Immigranten in Spanien. Das hat für große Debatten teilweise auch in anderen EU-Staaten gesorgt, dass Premierminister Sanchez sich entschlossen hatte, ich habe die Zahl jetzt nicht genau im Kopf, aber ich glaube, er sprach von 500.000 Illegalen, die legalisiert würden. Und das verkürzt in WhatsApps oder in SMS oder was auch immer, ja, hat natürlich dazu geführt, dass hier Hoffnungen aufgetaucht sind, wenn man es geschafft hat auf spanisches Hoheitsgebiet und in dem Fall Ceuta und Melilla, also da muss man nicht übers Mittelmeer fahren, dann hat man eine gewisse Chance, einen legalen Aufenthaltstitel in einem EU-Staat zu bekommen. Also das ist meine Interpretation aus aller Ferne gesprochen, weil die sozialen Netzwerke oder welche Form auch immer einer verkürzten Nachricht natürlich dann für Erwartungshaltung sorgen. Ich habe das auch im Jahr 2015 damals entsprechend kritisiert, als die Menschen in München, in Wien, in Frankfurt jubelnd mit Teddybären und Schokolade bewaffnet zu den Bahnhöfen stürmten und jene Menschen umarmten, die damals von Viktor Orban aus Ungarn weggeschickt wurden und von Merkel unter dem Titel »Ihr seid willkommen« aufgenommen wurden. Weil auch diese Bilder gingen dann natürlich nach Syrien, nach Afghanistan und verbreiteten sich dort in Windeseile mit der Interpretation, die freuen sich, wenn wir kommen. Also ich interpretiere es sozusagen aus der aller Ferne gesprochen eher in diese Richtung. Ich sah letzten Sonntag in ein paar österreichischen Medien, das war die Spitzenmeldung, da musste die Regierung gleich zusammentreten und jeder hat dann irgendetwas von sich gebrabbelt. Aber es war ein Aufruhr, ja. Also es waren alle in den Startlöchern, um mit irgendwelchen Kommuniqués oder Warnungen an die Öffentlichkeit zu gehen. Warum? Weil das natürlich das Thema Nummer eins bleibt. Man interessiert sich nicht so sehr für die Wirtschaftskrise. Wir haben letzte Woche ausführlich über die Deindustrialisierung Deutschlands und Österreichs gesprochen. Einige meinen immer noch, das Migrationsthema sei das wesentliche Thema. Ich sage das im Konjunktiv, weil ich glaube, wenn man Wähler befragt, ernsthaft in Umfragen, dann interessiert die Menschen doch immer mehr ihre Kaufkraft und der Kaufkraftverlust. Also es wird immer mehr zu einem Wirtschaftskrisenproblem und Migration ist eine ungelöste Frage. Aber man bewegt damit, glaube ich, nicht mehr die Wählerschaften in dem Umfang, wie das noch vor 10, 15 Jahren der Fall war. Situation in dieser Hilflosigkeit der europäischen Regierungen erschöpft sich dann eigentlich immer nur in Ankündigungen und gewissen Stellungnahmen, wo man sich dann widerspricht. Aber eines ist sicher, Premierminister Sanchez steht unter gewaltigen Verbalattacken fast aller seiner europäischen Regierungskollegen, allen voran auch der italienischen Regierungschefin. Die fürchtet, dass sich das dann natürlich auch wieder auf die italienischen Küsten ausweiten könnte. Und ob das jetzt die USA im Gleichklang mit den Israelis waren oder wie einige Damen und Herren in Brüssel meinen, es waren die Russen. Das alles, glaube ich, kann man hintanstellen. Was vielmehr ein Faktum ist, dass die Erwartungshaltung in diesen grenznahen Räumen und Ceuta und Melilla sind einfach europäische Gebiete inmitten des afrikanischen Kontinents, die ist hoch. Und Ich habe, wie gesagt, meine Erinnerungen an das Jahr 1996. Und ich habe das nicht vergessen. Das sind jetzt mittlerweile 30 Jahre. Also es hat sich wirklich alles nur seither verschärft.
Und wenn wir, Frau Kneißl, schon beim Thema Migration und Asyl sind, dann müssen wir auch über ein Thema sprechen, das wahrscheinlich gerade, wenn wir in die Ukraine blicken, massive Konsequenzen haben wird. Für ukrainische Männer wird es nämlich künftig schwerer, in der Europäischen Union Schutz zu bekommen und zu arbeiten. Die EU-Staaten einigten sich noch schon vor einigen Wochen darauf, Männer im wehrfähigen Alter von einer Regelung für einen automatischen Anspruch auf Schutz in der EU auszuschließen. Für alle anderen ukrainischen Flüchtlinge verlängerten sie den Anspruch bis März 2028. Die Ukraine hatte die EU-Kommission darum gebeten, Männer im Alter von 23 bis 60 Jahren keinen automatischen Schutz mehr zu gewähren. Für sie gilt in der Ukraine wegen des Krieges derzeit ein Ausreiseverbot. Für die Regierung in Kiew dürfte die neue Regelung vor allem deswegen wichtig sein, weil die Ukraine schon lange nicht genug Soldaten für die Front findet. Ja, Frau Kreisel, wie ist das denn einzuschätzen? Wie sehen Sie diese Meldung?
Das ist ein flagranter Bruch der UN-Flüchtlingskonvention aus dem Jahr 1951. Ein absolut flagranter. Also wer vor einem Krieg flüchtet, wer nicht im Krieg, Kriegsdienst sozusagen da reingehen will, ist ein typisches Profil für diese UNO-Flüchtlingskonvention. Die Flüchtlingskonvention wurde in den letzten Jahren heftig kritisiert mit dem Hinweis, die illegale Immigration nach Europa oder in die USA würde mit Berufung auf die Flüchtlingskonvention erfolgen, aber es seien ja Wirtschaftsmigranten. Ja, wer ein besseres Leben sucht, ist nicht Teil der UNO-Flüchtlingskonvention. Das ist sicher. Wer aber vor einem Krieg flüchtet, ist ein typischer Fall, auf den findet die UNO-Flüchtlingskonvention Anwendung. Und wenn ich das jetzt weiter denke, diese Entscheidung der EU, und die sich ja in ein Muster einfügt, das wir in Deutschland und in einigen anderen Staaten ja bereits in der politischen Debatte haben, nämlich die Zurücksendung von Männern im wehrwilligen Alter. Merz hat das mehrfach angekündigt. Dann würde ich daraus schlussfolgern müssen, dass ein russischer Flüchtling, der sagt, hier bin ich will in Deutschland sein, sehr wohl von der UNO-Flüchtlingskonvention auch im wehrfähigen Alter aufgenommen würde, Schutzstatus erhält und nicht zurückgeschickt wird. Also hier ist eine Diskriminierung, eine flagrante Diskriminierung zwischen Flüchtlingen aus anderen Staaten. Ich habe jetzt nur mal beispielsweise den Fall Russland genommen, aber es könnte ja auch ein Flüchtling aus dem Südsudan kommen und sagen, ich flüchte vor dem Krieg. Auf den findet die UNO-Flüchtlingskonvention, sollte theoretisch Anwendung finden, aber nicht auf den Ukrainer. Und für mich spießt sich da etwas. Also diese Ukraine-Unterstützung ohne Wenn und Aber, die wir seit 2014, 2022 haben, kann hier nicht in Einklang gehen mit diesen Ausnahmen, die die EU hier gerade erlässt. Also es führt, wie gesagt, zum einen zu einer massiven Verletzung der UNO-Flüchtlingskonvention. Und das andere ist, dass man Menschen, die jetzt eben als neue Antragsteller kommen, Sie haben es in Ihrer Sachverhaltsdarstellung gesagt, die 3,5 Millionen Ukrainer, die bereits in Europa sind. Nicht alle 3,5 Millionen sind Männer im wehrfähigen Alter, aber das ist die Gruppe ungefähr zahlenmäßig, die sich in Europa aufhält. Die Neuantragsteller sind hier massiv diskriminiert, rein rechtlich gesprochen. Und das führt eigentlich wieder zu diesem grausamen Bild, das ja immer wieder auch in den Medien zirkuliert, der Ukraine als Kanonenfutter.
Ja, es ist.
Also, ja, also das, was ja die Deutschen im Moment ja ganz, ganz stark unternehmen, ist auf deutschem Staatsgebiet in ehemaligen beispielsweise Automobilproduktionsstätten Rüstung für die Ukraine zu erzeugen mit deutsche Geld und deutscher Technologie, aber mit ukrainischer Kampferfahrung. Also da bindet man natürlich ein in diese Produktionsprozesse. Soldaten, Kommandanten, Logistiker aus der Ukraine. Und aus diesem Joint Venture sozusagen im engsten Sinne wird dann eine massive Einbindung von NATO-Staaten in die Rüstungsproduktion. Als Soldaten dienen Ukrainer.
Ja, Frau Kneißl, das sind wirklich Entwicklungen, die einen schon fast Angst machen. Und wenn wir schon bei dem Thema sind, dann müssen wir auch das auch auf das schauen, was jetzt diese Woche hier in Deutschland geschehen ist. Denn dort ist nach dem ominösen Fund einer Drohne samt Sprengstoff unweit einer Frachtmaschine mit Flugziel Ukraine auf dem Flughafen in Leipzig, Leipzig-Halle, da mutmaßen jetzt deutsche Politiker über ein hybrides Anschlagsszenario, so betonte es der Innenminister Dobrindt. Der Fund sei laut Sicherheitskreisen mit Sprengstoff präpariert, eine Drohne samt mutmaßlichem Sprengsatz. Es führte natürlich in großen Stile zu Spekulation über Herkunft und mögliche Hintergründe. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kieser Wetter mahnt, dass unsere Gesellschaft vor dem kognitiven Krieg Russlands geschützt werden müsse. Nach Bekanntwerden, dass das Fluggerät in der Nähe mehrerer Frachtflugzeuge mit Flugziel Ukraine entdeckt wurde, laufen unter anderem die Mutmaßung auf einen Anschlag, der auf hochprofessionelle Täter zurückgeht, so der Innenminister Alexander Dobrindt jetzt die Woche auf einer Pressekonferenz in Leipzig. Und ausgehend von dieser Dynamik vermuten laut Informationen der Wochenzeitung der Welt nun Sicherheitsexperten und CDU-Politiker Russland hinter dem Drohnenvorfall am Flughafen Leipzig. Außerdem hat auch Roderich Kiesewetter die Bundesregierung aufgefordert, die NATO-Bündnispartner nach Artikel 4 des Nordatlantik-Vertrages zu konsultieren. Deutschland sollte zumindest laut Kiesewetter Artikel 4 Konsultationen in der NATO anstrengen, da die Zunahme hybrider Angriffe sowie das wörtliche Austesten aus Russland immer mehr zu einer Gewöhnung und damit Unterminierung unserer Sicherheit führt. Artikel 4 des NATO-Vertrages zum Kontext erlaubt es jedem Mitgliedstaat, Konsultationen mit den Bündnispartnern zu verlangen, wenn seine territoriale Unversehrtheit bedroht sieht. Dieser Artikel gilt als Vorstufe zum Bündnisfall nach Artikel 5. Frau Kneißl, wie beobachten Sie diese Entwicklung und ist das womöglich ein weiterer Vorwand, um da massiv gegen Russland aufzurüsten? Wie blicken Sie auf diesen Zwischenfall?
Ja, ich kann auch noch als Lesender aus aller Ferne blicken, aber der Zeigefinger natürlich gleich wieder in Richtung Russland. Wenn ich jetzt versuche, das Ganze wirklich, wie gesagt, nur mit Logik zusammenzufügen, ohne diesen politischen und ideologischen Bias, der ja von der deutschen Seite hier sofort reingefügt wird, dann frage ich mich zum einen, wie kann es dazu kommen, dass auf einem Flughafen Leipzig, der offenbar jetzt schon ein Drehkreuz der NATO ist, also wenn er schon ein Drehkreuz der NATO ist und nicht mehr ein rein ziviler Flughafen, wenn ich das richtig verstehe, also eigentlich sollte das ein Militärflughafen sein, der derartige Frachten von Munition und Rüstung verschiebt und nicht ein Zivilflughafen. Das wäre mein erster Einwand. Ja. Also es soll ja diese Maschine voll mit Munition gewesen sein. Und daneben, neben dieser Maschine, liegt eine Drohne, die auch Munition offenbar auf sich hat. Ich verwende jetzt wirklich nur meine Logik. Dann frage ich mich zum einen, warum wird ein Zivilflughafen für derartige Transporte eingesetzt? Also wenn er das wird, dann ist die nächste Frage, dann muss es hier massive Sicherheitsvorkehrungen geben. Das heißt, wenn hier Frachtflugzeuge voll mit Rüstungsgütern am Flugfeld stehen und daneben liegt eine Drohne, dann stimmt was nicht mit der Sicherheit. Weil dann liegt sozusagen die Kausalität bei den deutschen Sicherheitsbehörden. Warum sichern die nicht den Flughafen und warum inspizieren die nicht mit Hunden und verschiedensten Gerät diese Maschinen? Also für mich macht sich hier rein aus logischen Gründen, mich macht hier einiges stutzig. Ich will jetzt nicht das Wort False Flag einnehmen, ja, ich will es nicht, ich sage es hier nur. Aber es stellen sich für mich hier Fragen, es werfen sich hier Fragen auf, für die mir die logische Antwort fehlt. Ja? Oder die Logik führt dann zu einem anderen Resultat. Aber wie kann es sein, dass eine Drohne mit Munition neben einem Frachtflugzeug liegt, vollgepumpt mit Munition in Richtung Ukraine? Wer hat hier versagt?
Fragen über Fragen, Frau Kneißl.
Ja, bitte.
Ja. Ich lasse das mal jetzt hier offen so stehen. Und wir blicken mal, Frau Kneißl, noch zum Abschluss auf eine Meldung, die auch hier vor allen Dingen uns in Deutschland große Sorgen macht, denn Deutschlands große Flüsse, Rhein, Elbe und Donau, fehlt Wasser, ebenso wie vielen anderen Wasserläufen, und noch immer erreichen die Wasserspiegel immer neue Tiefstände. Das trifft jetzt auch den Kühlwasserbedarf der verbliebenen thermischen Kraftwerke, ebenso wie die Wasserkraftwerke, die bislang erneuerbare Energie erzeugen konnten, auch wenn die Sonne nicht schien und kein Wind wehte. Nach Angaben der Bundesanstalt für Gewässerkunde führen deutsche Flüsse derzeit an vielen Stellen Niedrigwasser. Regenschauer lassen die Wasserstände immer nur kurz steigen. Insgesamt überwiege die weiterhin sinkende Tendenz, heißt es in einem Bericht. Laut dem Informationssystem NIWIS wiesen viele Messstellen im Rhein, in der Elbe und der Donau so niedrige Wasserstände wie seit Jahren nicht mehr aus. Das Niedrigwasser im Rhein sorgt jetzt auch nach den Preisschüben aufgrund des Krieges in Nahost dafür, dass die Spritpreise in Teilen Deutschlands wieder deutlich steigen. Wie jetzt Händler der Nachrichtenagentur Reuters berichten, kostet der Transport per Tanker und Binnenschiff derzeit von Rotterdam nach Karlsruhe inzwischen rund 150 bis 160 Euro pro Tonne. Ende Juni waren es noch etwa 45 Euro. Dass sich diese Kostenerhöhung dann an den Zapfsäulen auswirken, das kann auch das Bundeskartellamt nur konstatieren, aber nicht verhindern. Kürzlich ist es auch mir aufgefallen, als ich an einer Tankstelle stand und es kein Benzin gab, also kein, ich glaube, es war Super E10 oder Super E5. Mir wurde dann mitgeteilt auf Nachfrage an dieser Aral-Tankstelle, dass aufgrund des Niedrigstandes es derzeit zu Engpässen beim Transport kommt. Ja, Frau Kneißl, das Ganze trifft jetzt hier in eine Lage, in die ohnehin schon sehr angespannt ist. Welche Konsequenzen sehen Sie da auf uns hier in Deutschland und Europa zukommen?
Denke ich an Deutschland, in der Nacht werde ich um den Schlaf gebracht, schrieb einst Heinrich Heine, der ja auch der Autor der Lorelei und des Loreleiliedes am Rhein ist. Also, das sind meine allerersten Gedanken. Es ist ein fataler Mix, der sich nicht nur zusammenbraut, der bereits existiert und immer größer wird, wenn es um Deutschland und einige andere europäische Staaten geht, was ihre Energiesituation anbelangt. Also seit 2011 wird vermarktet das Modell Energiewende Deutschland, reine Vermarktung. Es wird den Haushalten das Leben schwerer gemacht, es wird den Unternehmen das Leben fast unerträglich gemacht, ein wesentlicher Grund für die Deindustrialisierung. Red Tape, also die Bürokratisierung und das einfach nicht mehr wirtschaften können unter dem Titel Klimawandelvorgaben. Aber die eigentlichen Maßnahmen für die Infrastruktur wurden nicht getroffen. Ja. Und ich habe in unseren Gesprächen schon ein paar Mal gesagt, für mich ist Umweltschutz mehr als eine Klimawandeldebatte. Und da hätte man an sich schon vor geraumer Zeit einfach auch sich mit der Versiegelung von Böden, mit der Lage der Flüsse auseinandersetzen müssen. Ja? Also ich glaube, da ist einfach sehr, sehr viel schiefgelaufen in den letzten Jahrzehnten. Und es gibt keine unschuldige Energie, wie ich immer wieder sage. There is no innocent energy. Also auch ein Wasserkraftwerk hat seine Auswirkungen auf die Umwelt. Das ist so. Und aus dem allen entstand nun ein wirkliches Sommerdrama. Ja? Also nicht zum ersten Mal. Ich erinnere mich an den Sommer 2003, an den Sommer 2018. Auch damals hatten wir Probleme mit der europäischen Schifffahrt. Es mussten AKWs in Frankreich abgedreht werden wegen der Kühlsysteme, die fehlten. Da frage ich mich, hat man sich in den letzten 50 Jahren nicht auseinandergesetzt mit alternativen Kühlsystemen, die vielleicht auch in Frage kommen, um nicht auf die Flüsse zugreifen zu müssen? Also es liegt einiges im Argen. Und wir haben letzte Woche ausführlich debattiert, die Niedrigfüllstände in den Gasspeichern für die Winterheizsaison. Wir haben jetzt die Thematik, dass Treibstoff nicht an die Tankstellen kommen kann, weil die Flussschifffahrt sozusagen nicht funktioniert. Es tut mir leid für die betroffenen Menschen, aber ich bin hier wieder bei der Thematik Schadenfreude, die wir letzte Woche kurz relevierten. Vor 3 Wochen war die Schadenfreude ja unendlich groß in vielen westlichen öffentlichen Meinungen, ob verschriftet oder nicht. Seht her, die Russen haben ihre große Treibstoffkrise und so weiter. Es ist hier vieles wieder in den Griff gebracht worden. Die Treibstoffkrise existiert nicht mehr in dem Umfang wie Ende Juni. Und das, was wir hier glücklicherweise haben, ist auch Wasser. Also wenn ich auf die Landkarten nach Europa jetzt blicke, diese Satellitenbilder mit den völlig ausgetrockneten Feldern, dann frage ich mich, ob nicht vielleicht in ein paar Jahren man versuchen muss, Wasser aus Russland zu importieren und nicht nur Gas.
Das ist trocken. Es ist ein interessanter Gedanke zum Abschluss unseres heutigen Podcasts. Wer weiß, in diesen verrückten Zeiten ist alles möglich. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, wie immer, für Ihre Zeit, für die spannenden Ausführungen, für die neuen Erkenntnisse, die ich und unsere Zuschauer heute gewinnen durften. Ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende. Bei Ihnen geht es jetzt gleich zum Markt, wie Sie mir erzählt haben. Ja. Dann müssen wir uns beeilen. Bei mir gibt es gleich Frühstück. Sie müssen rüber zum Markt. Also Frau Kneißl, ein schönes Wochenende und bis nächste Woche.
Vielen Dank, lieber Flavio, fürs Leben. Ihnen eine gute Heimreise und unseren Zuschauern einen hoffentlich friedlichen Sonntag.
Auch an der Stelle, liebe Zuschauer von mir, vielen Dank, dass Sie hier heute wieder mit dabei waren bei einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.